Die Lesung zum heutigen Sonntag kommt wieder aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Thessaloniker und steht im zweiten Kapitel. Wir hören heute Morgen die Verse 1 bis 13. Rosemarie, darf ich dich bitten?
Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, Entschuldigung, das Wirken des Apostels bei der Gründung der Gemeinde. Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich, denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen. Darum reden wir nicht, als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt.
Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für diese Bibellesung und auch für die Herausforderung, die du uns heute mit diesem Wort bringst. Denn dazu sind wir in diese Gegenwart gekommen, dass dein Wort uns erreicht, dass es uns durchdringt, dass es uns von einer Stufe der Herrlichkeit in eine andere verwandelt. Herr, wir haben den Text gelesen und gerade jetzt wollen wir voor dir transparent zijn. O God, wir wollen veranderd worden. Van mensen die manchmal ausreden vinden, manchmal gründe vinden, etwas vorzutäuschen, om echte mensen zu werden. Herr, hier sind wir hungrig und durstig nach Gerechtigkeit. Und wir bitten dich uns, durch dein Wort zu deiner Ehre zu erfüllen. Lieber Vater, schenke uns dafür bitte deinen Heiligen Geist. Amen. Was macht ein vitaler Gemeinde aus? Das war unser Thema, als wir angefangen haben, diesen Brief zu lesen. Eine vitale Gemeinde, ja, das wollen wir sein, oder? Und erinnert ihr es euch, dafür gab es 5 Merkmale. Ein kraftvolles Evangelium, eine klare Entscheidung, ein verwandeltes Leben, Festigkeit bei Widerstand und eine Kettenreaktion des Glaubens. Das gab es in Thessaloniki. Und das hat ihn Paulus so begeistert, er muss einfach ein manifeste Dankbarkeit schreiben. Ich erinnere nur an die letzten zwei Verse von Kapitel 1 über die wunderbare Realität ihrer Bekehrung. Erinnert euch? Ist eigentlich, soweit ich weiß, die kürzeste Definition der Bekehrung im Neuen Testament. Bekehrung, das heißt positiv, dass sie sich zu Gott zuwandten. Negativ, dass sie sich von den Götzen abwandten. Und drittens, dass sie beharrlich die Wiederkunft Jesu von Himmel erwarten. Weil durch diese Bekehrung eine ewige Frage für immer geklärt war und der Zorn Gottes sie nicht und nicht mehr niemals treffen konnte. Das dramatische Wunder ihrer Bekehrung. Nun, das wichtigste Wort für unser Verständnis von 1 Thessaloniker 2 steht gleich am Anfang von Vers 1. Aber man braucht eine der älteren Ausgaben, um es zu finden. Es ist nur ein kleines Wort. Es ist das Wort denn oder weil. Ich versuche mich heute, es ist auch ein bisschen Bibelstudium heute Morgen, ich versuche mich an die Lutherbibel zu halten und ab und zu mit den anderen Übersetzungen zu vergleichen, die ihr vielleicht habt. Aber ich denke, die Lutherbibel ist bei uns im Moment die bekannteste. Und in der Lutherbibel heißt es, denn ihr wisst, liebe Brüder, liebe Geschwister. Also, Paulus erklärt uns hier etwas aus dem, was wir Kapitel 1 nennen, obwohl natürlich damals in seinem Brief es natürlich direkt weiterging. Das hat damals keine Verse gegeben. Kapitel 2,1 ist eine Erklärung, denn. Und was wird hier erklärt? Es gibt einen Hinweis da in Vers 1. Und dieser Hinweis erscheint in der Lutherbibel als das Wort Eingang. Seht ihr das Wort? Nicke bitte mit dem Kopf, damit ich weiß, dass ihr mich zustimmt. Ja? Dankeschön. Das Wort Eingang. Und schau mal, wo das gleiche Wort in Kapitel 1 vorkommt, in Vers 9. Da heißt es, dass ihr selbst über uns erzählt habt, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Ist dasselbe Wort Eingang. In der Bibel Hoffnung für alle und in der Basisbibel erscheint es ganz anders. Die haben, wie gut ihr uns aufgenommen hat. Nun, wenn es eines über dieses Wort gibt, dann dass es nicht aufnehmen bedeutet. Es bedeutet eintreten oder Eingang. Ist das Gegenstück zum Exodus. Hè? Was ist Exodus? Exodus bedeutet einen Weg hinaus. Und dieses Wort bedeutet einen Weg hinein. Wie wir bei euch eintraten. Ihr erinnert euch, wie wir auf euch zugekommen sind. Wie wir uns angenähert haben an uns. Ihr selbst, liebe Brüder, Kapitel 2. Ihr wisst, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Kapitel 1 hat uns schon erzählt, was für eine außerordentlich fruchtbare Sache das war. Sofort fingen Menschen an, sich zu bekehren. Ihr wisst, wie wir auf euch zugekommen sind und wie ihr euch zu Gott bekehrt habt. Das war so wunderbar. Das war eine, hat man nicht so oft, aber eine dieser Gelegenheiten, die mit mehreren Leuten zu echten, dauerhaften Bekehrungen geführt hat. Und warum war das so? Schau mal, das ist der Zusammenhang zwischen der Kapitel 1 und 2. Paulus erklärt hier, wie es zu einer effektiven Evangelisation kommen kann. Eine Evangelisation, die wirklich fruchtbar ist, in positiven, richtigen Bekehrungen. Und das ist der Zweck des Wortes denn, am Anfang vom Kapitel. Ich werde euch erklären, sagt er mit so vielen Worten, ich werde euch den Hintergrund erklären von dem, was ihr gut kennt. dass mein erster Besuch bei euch die Gelegenheit war, wo ihr zu echte, wahre Christen geworden seid. Und meine Lieben, was für eine lebenswichtige Frage für uns. Hast du es auch satt, einer schrumpfenden Kirche anzugehören? Bist du es müde, das Evangelium zu teilen und keine Ergebnisse zu sehen? Ja, hast du es satt, dass die Kirche nicht wächst? Dann spitze deine Ohren. Denn es gibt eine Antwort in den Heiligen Schrift. Und im Plan Gottes durch das Wirken von Paulus. Und diese Antwort finden wir hier. Was ist das Geheimnis einer vitalen Gemeinde? Das Geheimnis des Wachsens einer Gemeinde. Das Geheimnis echter, dauerhafter Bekehrungen. Es ist hier. Lasst uns einen kleinen Blick vorwärts schon in das Kapitel werfen und sofort entdecken, was Paulus uns zu sagen hat, die Verse 2, 3 und 4. Als wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, Hoffnung für alle, hat aber Gott uns den Mut gegeben, bei euch seine rettende Botschaft zu verkündigen. Wirklich, das Evangelium Gottes zu sagen, trotz hartem Kampf. Denn unsere Ermahnung kommt nicht aus betrügerischer Absicht oder aus unreinen Motiven, noch mit List, sondern im Gegenteil, wie Gott uns wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, so reden wir. Da gibt es, ja, erstens diese alle entscheidende Waarheidsfactor, den Paulus hier als Evangelium Gottes bezeichnet. Du wirst diese Worte in der lieben Lutherbibel finden. Du wirst sie auch in deiner Schlachterfassung finden. Aber du müsst sie wieder einfügen in die Basisbibel. Es ist nicht nur sein Evangelium, Paulus, sondern hier gibt es das Drama, wovon er erzählt. Das Evangelium Gottes. Ein großer und mächtiger Wahrheitsfaktor. Aber Achtung, Paulus hat es den Thessalonikern gebracht im Kontext eines hingegebenen heiligen Lebens, eines Herzens, das Gott gut heißt. Er sagt, wir haben zuvor gelitten, wie ihr wisst, in Philippi, dennoch haben wir es gewagt, euch das Evangelium Gottes zu bringen. Da war Hingabe und da war Heiligkeit. Unser Appell sollte nicht in der Irre führen. Dahinter steckten keine fragwürdigen Absichten, noch irgendwelche Hintergedanken. Es gab Heiligkeit in meinem Leben und sagte dann, als mir Gottes Evangelium anvertraut wurde, wurde es mir von einem Herrn anvertraut, der mein Herz geprüft. Er hat mein Herz geprüft und bestätigt. Vers 4. Also was haben wir hier? Es ist die mächtige Wahrheit des Evangeliums Gottes in Zusammenhang mit einem hingegebenen heiligen Leben. Ein Herz von Gott geprüft. Und jetzt freue ich mich schon auf Vers 8. Schau mal, Vers 8. So haben wir Herzenslust an euch, so sehr haben wir euch geliebt, dass wir euch teilhaben wollen, nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unser eigenes Leben. Weil wir euch so lieb gewonnen haben. Siehst du, es gibt den Wahrheitsfaktor, das mächtige Evangelium Gottes, aber es gibt auch den persönlichen Faktor, eines liebevollen, umsorgenden, herzlichen Dienstes. Es geht also nicht nur um die Wahrheit. Es geht auch um die Art und Weise, wie diese Wahrheit präsentiert wird. Durch ein liebendes Herz und ein sich aufopferndes Leben und einem verlangenden, ich würde mal sagen, sehnsüchtigen Geist. Schau mal die Verse 10 und 12. Vers 10, ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Vers 12, ermutigend und tröstend und ja, auffordernd, sagt die Basisbibel. Beschwörend hat Hoffnung für alle. Aber das ist eine ganz miese Übersetzung. Das Wort bedeutet das nie, weil es das nicht bedeuten kann. Es bedeutet Zeugnis ablegen. Und Zeugnis ablegen bedeutet in der Bibel Zeugnis ablegen für die Wahrheit, wie sie ist. Also hier ist Paulus wieder bei seinen lieben Thessalonikern und er ist unter ihnen als jemand, der an sie appelliert, als einer, der ihnen Trost gibt. Aber einer, der sie immer, immer wieder zum Wort der Wahrheit zurückführt, zum Zeugnis für die Wahrheit, wie sie ist. Aber was für ein Mensch ist er? Wie heilig wir waren und wie gerecht wir waren und wie untadelig. Meine Lieben, siehst du, wie sich diese Wahrheit durch das ganze Kapitel zieht? Wenn Paulus sagt, ihr erinnert euch, dass unser Eintritt bei euch fruchtbar war, wisst ihr auch, warum er so fruchtbar war? Erinnert euch daran, wie wir unter euch gekommen sind. Und was für ein Charakter unser Eintritt unter euch hat. Wir kamen zu euch mit gelebter Hingabe. Wir kamen zu euch, weil wir bereit waren, unser Leben mit euch zu teilen. Wir kamen zu euch gewissenhaft, untadelig und gerecht. Also, Engagement für das Evangelium? Ja. Engagement, um in Liebe zu dienen? Oh ja. Aber auch heilig, gewissenhaft und gerecht. Also kein Wunder, wenn wir zum letzten Vers unserer Lesung übergehen, Vers 13, kein Wunder, dass ihr das Wort, das ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort angenommen habt. Sie sahen das Leben. Sie sahen die Hingabe, das Herz dieses liebenden Menschen, die dieses Wort zu ihnen sprach. Das war nicht kalt. Das war ein warmes Evangelium. Erinnert ihr euch, wie Paulus zu seinem lieben Timotheus sagte, zu finden in 2. Timotheus 3, Vers 14, aber ich lese es, um Zeit zu sparen. Hört doch das an. Du, lieber Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Die Qualität seines Lebens empfahl die Realität der Botschaft. Ich denke, wir können die Situation der Thessaloniker so betrachten. Bitte schau dir das an. Paulus nennt sie eine Mustergemeinde, ein Vorbild. Und in Kapitel 1, Vers 8 erzählt er uns einen Teil davon. Denn er sagt, das Wort ist von euch in alle Welt, ja, ganz starkes Wort, in alle Welt herausgedonnert. Was für eine Mustergemeinde. Eine Gemeinde, die das Wort weitergibt. Aber er möchte, dass sie sich auch an etwas anderes erinnern. Und deshalb nennt er seine wirksame Evangelisation unter ihnen. Es war das Wort Gottes. Und wunderbar, Gottes Wort donnerte aus dir heraus. Vorbildlich. Aber es wird keine Früchte tragen. Es sei denn, ihr verpackt es in einem heiligen Leben. Wir nehmen jetzt die ersten vier Verse von Kapitel 2. Vielleicht nützt es sie, auch eine Überschrift zu geben. Habe ich auch schon auf dem Zettel geschenkt. Eine Überschrift, unsere Beziehung zum Evangelium beim Evangelisieren. Darum geht es um unsere Beziehung Gottes, zum Gottes Evangelium in der Arbeit der Evangelisation. Und jetzt werden wir Paulus erlauben, das zu tun, was er so gerne tun würde. Wir werden zuhören, heute Morgen, meine Lieben, wir werden zuhören, als ob Paulus uns auf seine liebe Thessaloniker anspricht. Dann werden wir von seinem Vorbild auch etwas für uns selbst ernten. Und darum ist unsere Überschrift nicht wie Paulus beim Evangelisieren zum Evangelium stand, sondern unsere Beziehung zum Evangelium Gottes im Werk der Evangelisation. Das Herzstück hier sind diese beiden eng miteinander verbundenen Ideen. Wir haben sie schon notiert, daher können wir sie uns recht snel in Erinnerung rufen. Zuallererst Gottes Evangelium. Dort steht es in vers 2. Wir fanden den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen. Dat is interessant. Paulus verwendet viele parallele Ausdrücke dazu. Manchmal spricht er zum Beispiel von Evangelium seines Sohnes. Damit meint er, dass der Herr Jesus der Kern des Evangeliums ist. Es geht Jesus. Er ist das große Thema des Evangeliums. Und er spricht an einer anderen Stelle vom Evangelium der Gnade Gottes. Dass die gute Nachricht des Evangeliums Gnade von Gott mitteilt. Das ist so wunderbar, man spricht Wörter und mit dem Sprechen kommt Gnade zu den Menschen. Aber hier sagt er, das Evangelium Gottes, er ist sein Eigentümer. Und hier gibt es die Würde, die Erhabenheit des Evangeliums. Es stammt von Gott selbst. Er ist Herr darüber. Es ist das Evangelium Gottes. Der andere Schlüsselgedanke hier ist, dass das Evangelium eine Treuhandschaft ist. Kennen Sie das? Eine Treuhandschaft? Es ist etwas, das Menschen anvertraut wird. Und ein Treuhänder handelt im Interesse eines anderen. Hat es bekommen von Gott, gibt es weiter zu den Menschen. Also das Evangelium ist nicht nur eine bloße Formel von Worten, die jeder nach Belieben nachplappern und wiederholen kann. Es ist Gottes Evangelium. Und es ist denen gegeben, wenn du der Lutherbibel folgt, jetzt hast du die Wahl, es ist denjenigen gegeben, vers 4, denen Gott für wert geachtet hat, mit dem Evangelium betrouwd zu werden. Neem das an bord. Übersetzt man von Gott dazu wert geachtet, mit dem Evangelium betrouwd zu werden, dann ist die Bedeutung, dass Gott eine Auswahl trifft. Ich werde euch mein Evangelium anvertrauen. Und, ja, das stimmt natürlich. Gott hat Paulus dazu auserwählt. Aber es ist nicht die beste Übersetzung. Also schauen wir weiter. Zum Beispiel in die Schlachterversion. Da finden wir in vers 4. Wir reden so, wie wir von Gott für tauglich befunden werden. Und Hoffnung für alle gibt. Gott selbst hat uns geprüft. Und für vertrouwenswürdig erachtet. Neem dat jetzt mal zur Kenntnis. Und verbind es direkt mit dem Ende von vers 4. Da finden wir genau diese Idee der Prüfung des Herzens. Und glaub mir, wenn ich sage, dass das Wort, das am Anfang des Verses mit wert geachtet oder geprüft übersetzt wird, genau dasselbe Wort ist, das am Ende mit geprüft übersetzt wird. Gut, ein bisschen technisch vielleicht, aber fügen wir diese Ideen zusammen, dann reden wir als diejenigen, die als Treuhänder des Evangeliums geprüft und anerkannt worden sind. Effektive Evangelisierung gehört zu den Treuhändern Gottes. Effektive Evangelisierung erfordert mehr als die bloße Kenntnis der Fakten, dass man komplette Bibel so in Erinnerung hat und das alles so sagen kann. Es erfordert die Fähigkeit, diese Fakten weiterzugeben. Ist ein von Gott gegebene Treuhänderschaft. Gut, lasst uns jetzt die Verse der Reihe nach durchgehen, um den Gedanken der Treuhänderschaft zu entdecken. Das ist die zweite Seite der Zusammenfassung. Der eigentliche Punkt, den Paulus verfolgt, ist im ersten Vers: Unser Eintritt in euren Leben, sagt er, war nicht vergeblich, nicht ohne Wirkung, aber anstatt weiter zu sagen, hè, die man dann erwarten könnte, anstatt weiter zu sagen, das war nicht vergeblich, sondern sehr positiv, nicht ohne Wirkung, sondern sehr fruchtbar, anstatt das zu sagen, wendet hij zich eher den Faktoren zu, die die Fruchtbarkeit des Evangeliums ausmachen. Und die lauten wie folgt. Erstens, bewusstes Vertrauen auf Gottes Kraft. Vers 2. Als wir zuvor in Philippi geleden hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, dennoch, hört euch das an, dennoch fanden wir in unseren Gott den Mut. Ich muss sagen, da gibt es hierin ein wunderbares Wort im Original, auf Griechisch das Wort Parousia. Ermutigt werden. Mut finden, wie Luther übersetzt. Aber ich schlage gleich eine andere Übersetzung vor, denn in Parousia gibt es auch die Idee einer fließenden Freiheit zum Reden, gepaard mit dem Mut, dies zu tun. Eine freie, fließende Freiheit zum Reden, gepaard mit dem Mut, das zu tun. Beides. Es gibt ein englisches Wort, das diese beiden Ideen zusammenzuhält. Fortreit. Wir waren fortreit in unserem Gott. Das heißt, wir hatten sowohl die Freiheit, das Evangelium auszudrücken, wir fanden die Wörter, und wir haben auch den Mut, um das ganz offen zu tun. Ich habe gedacht, auf Deutsch braucht man vielleicht zwei Wörter, mindestens zwei Worte, um das beide zu sagen. Ich werde mal sagen, Gott hat uns bestärkt und beflügelt, um ganz offen zu reden. Nein, verstehe nicht falsch. Es war kein Stoizismus. Paulus sagt nicht, naja, wir haben gelitten, aber ist mir egal, ist mir wurscht. Es war keine Verharmlosung des Leidens, als wäre die Auspeitschung und die Gefangenschaft in Philippi eine leichte Sache gewesen. Es war eine Ermutigung in unserem Gott. Bewusstes Vertrauen mit dem Mut, es ganz offen zu tun. Und zweitens, immer noch in Vers 2, eine einfache Präsentation der guten Nachricht. Wir machen es uns oft ein bisschen schwierig, wenn wir reden über Jesus, reden über das Kreuz, über die ganze Sachen des Evangeliums. Was sagt ihr? Wir fanden den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen. Sagen. Einfach den guten Nachricht bringen. Was sagt Paulus buchstäblich? Wir haben es euch geplaudert. Denn das Wort, das da übersetzt wird zu erzählen oder sagen, oder welche Übersetzung auch immer du hast, es ist einfach das Wort für plaudern. Schön, als wir in Amersfoort einmal die Kurs Christsein entdecken organisiert hatten, um zu versuchen unsere Freude und Kollegen das Evangelium mitzuteilen, dann haben wir das so gemacht, dass jeder von uns in den Gruppen auch etwas über zichzelf sagen musste. En we möchten persönlich mit den Leuten ons Leben teilen, mit den Leuten. Und eine der Fragen war, die wir dann beantworten mussten, was wir so gerne mal tun? Was machen wir gerne? Und dieses reizende Mädel in unserer Gruppe sagte, ich plauder gerne. Und ja, das stimmt, sie war die Weltmeisterin im Plaudern. Könnte man so sagen. Paulus sagte, ich bin gekommen und ich habe mit euch über das Evangelium geplaudert. Also eine einfache Präsentation des göttlichen Evangeliums. Drittens, ein Leben in Disziplin und Hingabe. Das heißt, bereit sein, Risiken auf dich zu nehmen und auch mit deinem Zögern zu leben. Vielleicht mit deinen verborgenen Ängsten. Ihr sagt, wir haben euch das Evangelium Gottes gesagt, trotz hartem Kampf, Luther Bibel. Aber ich muss sagen, das macht die Gefahr da draußen zu groß. Denn das Wort bezieht sich auch auf Gefahren und Bedrohungen hier drinnen. Und ich glaube eigentlich, für uns hier in Europa ist eher so, wie Charlotte Elliott es in einem Lied gesungen hat, fightings outside and fears within. Draußen Kampf und drinnen Ängste. Drittens, ein Leben in Selbstdisziplin und Hingabe. Paulus sagt, als ich von Philippi zu dir kam, ich wusste, dass draußen werde es nochmals Widerstand geben. Aber ich hatte mit noch etwas anderem zu kämpfen und das war das Zögern hier drinnen. Und ich wollte nicht, dass das wieder passiert. Total menschlich, oder? Total menschlich. Wir erkennen das. Also, wie wäre es bei uns? Mit einer Treuhänderschaft, die Risiken akzeptiert und Zögern unterdrückt. Viertens. Integriteit von Verstand, Gefühl und Wille. In Vers 3 sagt er, unser Appell entspringt nicht dem Irrtum oder unreinen Motiven, noch geschieht sie in listigen Betrug. Schau mal, das ist eigentlich, das sind drei Spielereien. Irrtum bezieht sich auf das Spielen mit der Wahrheit. Unreinheit auf das Spielen mit der Heiligkeit. Und Betrug ist Spielen mit Ehrlichkeit und ehrenhaften Methoden. Nein, sagt der Apostel, ich kam bei euch mit einer Integrität des Geistes. Es gab kein Irrtum in dem, was ich euch erzählte. Es war die Wahrheit. Und ich gab zu euch mit gutem Gewissen, weil es keine Unreinheit gab. Ja, Unreinheit. Kenner der damaligen Umwelt, die diese Dinge wissen, sagen, dass reisende Wanderprediker damals nur auf seksuelle Befriedigung aus waren. Sie liebten es, Frauen in ihre Gewalt zu bringen. Paulus sagt, bei uns war das nicht so. Wir waren nicht auf seksuelle Befriedigung aus. Wir waren heilig in unserem Gewissen. Noch haben wir betrügerische Methoden angewandt. Wir haben keine evangelistischen Tricks angewandt. Um euch zu einer positiven Reaktion zu bringen. Das kann man, das macht man auch. Manchmal in massale Meetings mit Evangelisation. Wir kamen zu euch als integere Menschen. Das ist Nummer 4. Und Nummer 5 in Vers 4 lautet, im Gegenteil, sondern so wie wir von Gott dazu geprüft sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir. Nicht als wollen wir Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also was ist das 5. Kennzeichen des Treuhänders? Es ist ein Herzenswunsch, Gott zu gefallen. Ein Herzenswunsch, Gott zu gefallen. Ihr sagt, Gott hat uns geprüft. Und erinnert ihr euch, dass ich auch auf diese Prüfung schon hingewiesen habe. Gott prüfte uns. Durch all das Leid in Philippi testete er unsere Wahrhaftigkeit. Bist du deinem eigenen Komfort? Bist du deine eigene Sicherheit verpflichtet? Oder engagierst du dich für mein Evangelium? Meine Lieben, manchmal, wir haben es leid mit dem Leid, hè? Die Heilige Schrift ist erfüllt von Erklärungen über das Leiden. Wir gehen auf unsere Pfade biederartig rum und sagen, es gibt keine Erklärung für das Leiden. Immer wieder diese Frage, warum hat Gott das immer so zugelassen, immer das Leid. Es gibt natürlich keine Erklärung dafür. Und das ist dann Ende des Gesprächs. Aber die Heilige Schrift ist voller Erklärungen für das Leiden. Nur ist es nicht die Art von Erklärung, die wir wollen. Wir wollen eine Logik, dass wir es verstehen können. Die Schrift zeigt uns die praktische Seite. Paulus, hättest du die Auspeitschung in Philippi nicht durchgemacht, du hättest nie gewusst, ob es dir um dein eigenes Wohl ging oder nicht. Du wüsstest nicht, ob du mit dem Evangelium weitermachen könntest, in den reinen Wunsch, Gott zu gefallen, ohne zu sehen auf den Erfolg. Es musste getestet werden. Gott prüft uns. Meine Lieben, woher weißt du, ob die Mühsal, die du gerade durchgemacht hast, oder als Gemeinde, oder die vielleicht heute oder morgen anfängt, woher wisst ihr, außer dass Gott euch für die Treuhänderschaft des Evangeliums qualifiziert? Und wenn du seine göttliche Disziplin annimmst und an ihm festhält und ihn mit einem Herzen voller Verlangen nach seiner Herrlichkeit liebst, wie können wir wissen, dass wir jetzt ein so effektives christliches Leben führen werden, wie wir noch nie erlebt haben, wenn es der Wunsch deines Herzens ist, Gott zu gefallen? Gott zu gefallen. En dat der Wunsch unseres Herzens ist. Das ist unsere Beziehung zum Evangelium Gottes in der Evangelisation. Wir brauchen die göttliche Zustimmung. Und die kommt mit diesen 5 Schritten. Amen.